30 Minutes Left.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 380 von 30 Minutes Left, liebe Arne.
Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer und Hörerinnen und alle anderen. Wir trinken heute Ekstase Classic Energy Drink.
Für 15,6 Cent pro 100 Milliliter. Das steht vorne dick auf der Dose drauf. Das muss wichtig sein, dass er nur 39 Cent kostet. Er hat aber 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein und schmeckt wie Red Bull, also Standard Energy Drink Red Bull
Geschmack. Ja, steht Tutti Frutti Geschmack drauf. Kann man sich, glaube ich, drüber streiten. Oh. Ja, wir nehmen das abends auf. Ich trinke den wieder nicht aus, sondern mache das lieber morgen früh.
Ja, ich trinke den aus. Das ist ein guter Konter zu dem Rotwein, den ich hier gerade habe.
Ah, oh.
Den, was eigentlich nur der Rest von meiner Frau ist, weil ich habe nämlich eigentlich Weißwein getrunken heute.
Ja, aber die Flasche ist schon alle.
Ja, in beiden Flaschen war nur ein Glas drin. So als Rest, ne? Und den Weißwein, den habe ich dann fertig getrunken und da hat mir meine Frau den Rest von ihrem Rotweinglas gegeben und dann trinke ich das jetzt. Ist vielleicht auch ganz gut, um so ein bisschen in Stimmung zu kommen, denn wir haben gespielt Worms.
Dafür muss man was.
Auf dem Evercade.
Richtig. Genau, ich habe das gestreamt direkt nach unserem letzten Borderlands-Stream. Hatte tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich HDMI-Schwierigkeiten hatte hier mit meinem ganzen Setup zum Aufnehmen am Rechner. Hat das kürzlich alles geändert, wie ich das immer so mache. Und hab's dann aber zum Glück hingekriegt und jetzt funktioniert auch das Evercade Versus an dem Shadowcast, was ich benutze zum Aufnehmen.
Willst du mir ein bisschen dein HDMI-Setup mal erklären? Weil
ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Also ich habe hier einen Rechner stehen und ich habe diverse Konsolen. So, das ist der Hauptzugang. Dann habe ich zwei Monitore. Der eine von denen ist mit dem Rechner verbunden und mit den diversen Konsolen. Die diversen Konsolen sollen aber gleichzeitig über den Shadowcast quasi in den Rechner zum Aufnehmen. Also brauche ich einen HDMI-Splitter. Und das Problem ist, der Monitor, den ich hier habe, der hat eine Auflösung von 2000 irgendwas mal 1440 Pixeln. Und das können nicht alle Splitter. Und deswegen habe ich davor ein Gerät geschaltet, was das auch unterstützt. Also der Splitter kann das, das Gerät davor kann das. Und das ist ein einfacher HDMI-Switch. Das heißt, da kann ich wechseln, welche Geräte gerade in den Monitor gehen sollen und in den Shadowcast dementsprechend auch rein. Und weil der Evercade Versus damit nicht zurechtkam, musste ich dann noch einen Splitter zwischenstecken, der das Signal auf 1080p festsetzt. Weil der Evercade Versus vorher einfach nicht gewusst hat, was für ein Signal der schicken soll, weil der kann, glaube ich, 720 und 1080. Ja, ist gar nicht so spannend, aber es hat eine Weile gedauert, bis ich das so hingekriegt habe.
Aber jetzt läuft's.
Jetzt läuft's und ich bin da sehr zufrieden mit und kann einfach umschalten hier zwischen meinen Geräten. Und die werden dann halt gleichzeitig angezeigt auf dem Monitor und im Shadowcast. Das heißt, ich kann das, was ich auf dem Monitor sehe, einfach aufnehmen.
Okay.
Könnte ich jetzt theoretisch auch mit dem Computerbild machen, was ich hier laufen habe. Das wäre dieser Podcast. Das ist vielleicht nicht so spannend.
Ja, früher haben wir live gesendet. Dann könnte man auch live Podcast.
Richtig, könnte man machen.
Muss man aber auch
nicht. Nee, muss man vielleicht nicht.
Genau. Worms haben wir gespielt.
Richtig, wir haben Worms gespielt. Das hat nämlich darüber funktioniert und ich habe das hatte da Spaß dran, weil das ist einfach ein witziges Spiel. Was ich vergessen hatte, war, wie umständlich das alles ist und wie wenig das von sich aus macht. Also zum Beispiel, vielleicht erstmal Grundprinzip, man spielt ein Team von 4 Würmern gegen ein anderes Team von 4 Würmern. Ich glaube, es können maximal 4 Teams in dem Spiel sein, also 16 Würmer im ganzen Gebiet. Das ist so ein Pixel 2D von der Seite Spiel. Und die Würmer müssen sich gegenseitig beschießen, beziehungsweise von der Bildfläche jagen. Die haben alle 100 Lebenspunkte und können entweder vernichtet werden, indem sie keine Lebenspunkte mehr haben, oder indem sie einfach ins Wasser fallen oder von der Karte gepustet werden. Mhm. Und das macht man mit diversen Waffen. Manche davon sind unlimitiert, Bazooka zum Beispiel. Manche davon sind limitiert. Ich weiß nicht, die heilige Granate gibt es irgendwie nur ganz selten. Und dann gibt es noch so verschiedene andere Granaten. Genau, so. Und das, was mir das Spiel halt nicht abgenommen hat, war die Würmer zu benennen, so dass ich meine Teams wieder erkenne. Also ich habe überhaupt nicht gewusst bei meinem ersten Spiel.
Wir können mal ganz kurz einmal zusammenfassen, was das Spiel war. Also du hast, Ja, du hast ein bisschen was gesagt. Also man hat, glaube ich, vier Würmer und muss sich gegenseitig abknallen.
Genau, ja. Man kann aber es sind nicht nur zwei Teams, sondern es können bis zu vier Teams sein. Wenn man das am Rechner spielt oder am Evercade Versus geht es natürlich auch, kann man sich theoretisch auch zu viert einfach abwechseln, weil sowieso abwechselnd gespielt wird.
Genau, und man kann die Würmer benennen.
Muss man auch, weil man sonst keine Ahnung hat, wer in welchem Team ist.
Genau, also die heißen, keine Ahnung, Joe und Bob und Bill und Hans. Ne? Aber du weißt halt nicht, ob jetzt Hans zu seinem Team gehört oder ob Hans zum Gegnerteam gehört.
Genau. Deswegen habe ich die halt einfach bei meinem zweiten Spiel dann umbenannt, indem ich dem ganzen Gegnerteam Namen mit A gegeben habe. Und dann hießen die alle A und dann wusste ich, okay, wenn die dran sind, das sind die Gegner und darum muss ich halt drauf schießen. Das ist ein sehr witziges Spiel. Also ich finde, das macht Spaß. Das ist halt so ein bisschen, du musst halt sehr gut schätzen, weil es gibt in diesen Leveln auch Wind. Der ändert sich von Zug zu Zug. Das heißt, du kannst dich einfach sagen, ah, okay, die Einstellung ist genau richtig. Die hat beim letzten Zug funktioniert, sondern du musst dich immer an den Wind auch noch anpassen. Und dann triffst du halt deine Gegner oder nicht.
In der Regel schießt man irgendwie, keine Ahnung, mit der Standardwaffe, das ist so die Bazooka in die Luft und die kommt halt irgendwann wieder runter.
Genau, ja. Und der Wind ist sehr stark in diesen Leveln. Also so ein Bazooka-Kugel, keine Ahnung, was da rauskommt. Kann auch mal zurückkommen, richtig. Und das ist mir auch aufgefallen, der Computer ist sehr, sehr, sehr zielsicher. Also mit den Clusterbomben, die Clustergranaten, die explodieren in fünf kleinere. Also zum einen explodieren sie und dann kommen da noch fünf kleinere raus und die explodieren dann wieder. Da trifft er meine Würmer auf das halbe Spielfeld bei starkem Wind einfach direkt ins Gesicht. So, das ist schon ziemlich hart. Aber ich denke, das Problem hast du nicht, wenn du das einfach gegen einen menschlichen Mitspieler spielst. Und das konnte ich mir jetzt auch wieder sehr, sehr lebhaft vorstellen, weil das einfach ein nettes Spiel ist. So.
Was hast du denn so für Erfahrungen mit diesem Spiel?
Ich habe das Spiel auf dem PC gespielt, als es rauskam. Wann mag das gewesen sein? 93 vielleicht?
95.
Dann habe ich die Gameboy-Version von diesem Spiel besessen. Das war quasi das gleiche, nur in Grau. Und habe auch das ewig gespielt, aber auch da natürlich nicht Multiplayer, das ist am PC schon. Und gerade bei so Netzwerk-Sessions, die haben wir früher Netzwerk-Sessions genannt, alle anderen Menschen
nennen sie inzwischen
LAN-Partys, richtig?
Haben wir damals auch gesagt.
Nein, nicht bei uns. Meine Bubble war da anders. Okay. Wo man sich noch mit BNC Netzwerkkabeln und den entsprechenden Terminators in eine lange Schlange von Rechnern verwandeln musste. Das war sehr witzig. Jedenfalls haben wir das dafür gespielt und das
und diese Erinnerung hat es jetzt zurückgebracht.
Ja, ganz genau.
Okay. Ich habe auch mit dem Spiel ähnlich alte Erfahrungen. Also ich habe das auch 95 gekauft, habe mir dann Worms Reinforcement dazu gekauft, beziehungsweise ich glaube, ich habe sogar dann auch nochmal zusätzlich Worms United gekauft, was quasi Worms und Worms Reinforcement in einem Paket war. Also das Reinforcement war so ein Zusatzpaket, was man nachkaufen konnte. Quasi ein DLC, aber damals kann man den noch nicht downloaden, sondern
hat
den
auf eine früher.
Ja, oder Expansion Pack oder so.
Ja, ja.
Genau, da gab es halt für Worms halt dieses dieses Reinforcements. Mit zusätzlichen Waffen und neuen Missionen und ich glaube auch Einspielermissionen hat es noch hinzugefügt. Und ich hatte extrem viel Spaß mit diesem Spiel früher. Ne? Mhm. Also das war ja quasi so die Weiterentwicklung von Gorillas, wenn man das noch kennt. Gorillas, es wurde 91 mit MS-DOS 5 in QBasic von Microsoft ausgeliefert.
Genau, ja.
Wo man halt so Gorillas hatte, die auf Hochhäusern standen und sich mit explodierenden Bananen beworfen haben, quasi. Ja. Immer nur ein Gorilla gegeneinander, also oder zwei Gorillas gegeneinander, immer einer pro Team. Und Worms war ja so ein Geister, jedenfalls für mich, so die Weiterentwicklung davon. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich halt die Teams umbenannt hatte nach meinen Freunden
und
hab ich auch Leuten, gemacht. Die ich nicht so gerne mochte in der Schule oder nach Lehrern oder sowas, was man halt so früher gemacht hat. Und dass ich halt auch mit meinen Brüdern relativ viel Worms gespielt hatte und das endete meist, ich glaube, das erste Worms hat nämlich noch keinen Sudden-Death-Modus, wo man alle Würmer nur noch irgendwie ein Leben haben, einen Lebenspunkt und dann der Wasserspiegel steigt. Das haben wir die neueren Versionen. Sondern das endete häufig in so einer Schlacht von der eine vergräbt sich oder bunkert sich ein und der andere versucht irgendwie ranzukommen.
Und der andere ballert den ganzen anderen Planeten weg, ja.
Ja, so ähnlich. Und quasi auf sowas habe ich mich jetzt wieder gefreut bei diesem Spiel. Und ich war bitter enttäuscht. Also das ich war so enttäuscht, dass ich am liebsten diese Cartridge den Leuten von Blaze um die Ohren hauen würde. Weil ich finde sie so eine Frechheit.
Was ist los?
Also zum Ersten dieses Spiel. Ich habe halt damals das Ganze auf dem PC gespielt. Das Spiel kam raus für Amiga und PC. Also erst für Amiga und dann wurde es für PC geportet. Auf der Evercade ist aber nicht die Amiga-Version und auch nicht die PC-Version. Auch nicht der PlayStation-Port, der ungefähr so ist wie die PC-Version. Sondern ist es die Sega Mega Drive-Version drauf.
Mhm.
Die Sega Mega Drive-Version hat neben den fehlenden lustigen Intro-Videos, die nicht so wichtig sind, aber ja, das lustig waren damals, mehrere große Nachteile. Ein großer Nachteil ist, die Teams haben keine Farben. Das heißt, man muss sich wirklich merken, wer in welchem Team ist. Das musstest du früher nicht, weil der hatte einfach eine andere Farbe, der Wurm. Das war eigentlich, also der Name von dem Wurm, der über dem Wurm steht. Das war eigentlich relativ egal. Das zweite Problem bei diesem Spiel ist, im Menü, die Farbe von den Menütexten und Menüpunkten und dem, was man ausgewählt hat, die sind so schlecht gewählt, dass ich sie mit meiner Farbsichtschwäche nicht unterscheiden kann. Ich kann also im Menü nicht sehen, was ich gerade ausgewählt habe. Das heißt, das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann einfach nur ein bisschen runterzählen. Irgendwie, ich habe jetzt einmal nach unten gedrückt und nochmal nach unten gedrückt, jetzt bin ich halt auf Menüpunkt 3 oder sowas, ne?
Ja, furchtbar.
Das ist halt super nervig. Die allergrößte Frechheit ist eigentlich, dass das Spiel nicht vollständig ist. Es fehlt die zielsuchende Rakete. Es fehlt die Mine. Es fehlen das Seil, mit dem man höhere Punkte erreichen kann. So ein Ninja-Seil, was man hochschießen kann und sie hochziehen kann.
Oh, ich erinnere mich.
Und es fehlt so diese Plattform, die man bauen kann, um auch höher so Brücken bauen zu können. Ne? Also es fehlt so viel. Und das hat mich richtig wütend gemacht, dass da halt dieses Spiel so verhunzt drauf ist, also in dieser so abgespeckten Version, hätten sie tatsächlich wahrscheinlich genauso gut die Gameboy-Variante mit drauf gemacht, hätten das wahrscheinlich nicht schlimmer gemacht. Der einzige Lichtblick, den ich da habe, ist, die Cartridge heißt Worms Collection 1. Ich hoffe, dass es einfach nochmal eine Worms Collection 2 gibt. Die haben, also Evercade bzw. Blaze hat jetzt gerade eine Partnerschaft mit Amiga angekündigt. Und ich hoffe einfach, dass sie die Amiga-Version, eventuell sogar den Director's Cut, was so eine Nachfolge beziehungsweise einfach eine verbesserte Version vom ersten Teil ist, raufbringen auf die Evercade. Von diesem Director's Cut wurden irgendwie nur 5000 Kopien hier verkauft. Das wäre also echt ganz nice, wenn man diese Version, diese ist, glaube ich, auch auf dem Amiga 500 Mini drauf. Auf jeden Fall, wenn sie diese Version aufs Evercade bringen würden, das wäre, glaube ich, echt ganz nice. Dann wäre ich wieder einigermaßen zufrieden. Aber so wie das Spiel mir da geboten wurde, bin ich mehr als enttäuscht gewesen.
Das verstehe ich.
Weil ich halt mit echt großen Erwartungen rangegangen bin. Ich habe dieses Spiel geliebt und gesuchtet als Teenager.
Ja.
Und diese Enttäuschung wurde halt im Menü schon zerstört.
Ja. Ja, das kann ich total nachvollziehen. Es ist tatsächlich bitter. Ich glaube auch nicht, dass sie, wenn es an der Version liegt, da irgendwas dran ändern würden. Also wenn es jetzt beispielsweise nur die Farbsehschwäche gewesen wäre, die hätte man vielleicht mit einem Patch beheben können. Das macht Blaze ab und an.
Aber sie hätten die PlayStation-Version draufbringen können.
Genau.
Die haben sie von dem zweiten Teil, also von Armageddon, auch mit draufgebracht. Und das hätte halt schon deutlich was verbessert, weil die PlayStation-Version entspricht der PC-Version.
Ja, aber das machen sie halt jetzt nicht. Ne? Also so ein Farbsee-Patch wäre vielleicht auch jetzt noch machbar gewesen. Ne? Hättest du einfach mal ins Evercade-Discord reinschreiben können. Eine komplett andere Version werden sie einfach nicht bringen. Dafür müsste es dann tatsächlich irgendwie eine zweite Collection geben. Ja, es ist ziemlich unwahrscheinlich. Auch wenn diese hier Collection 1 heißt, es gibt tatsächlich sehr wenige Collections von Evercade, die keine Nummerierung haben. Die Bitmap Brothers ist die einzige und die zwei Spiel-Cartridges auch nicht. Aber deswegen würde ich da nicht viel Hoffnung haben. Kann natürlich sein. Also die würden sich natürlich auch die Käufe für dieses Spiel hier streitig machen, wenn sie eine Amiga-Collection machen und da ist halt ein besseres Worms drauf. So, dann kauft niemand mehr.
Ich würde es auf jeden Fall sehr gut finden.
Klar, ich auch. Ja, vielleicht kommt ja irgendwann eine zweite Worms Collection. Es gibt ja diverse andere. Und das Worms, was ich sehr viel gespielt habe, ich habe den Titel vergessen, ist hier nicht
Worms. Worms World Party.
Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Jedenfalls, es gibt noch ein paar. So, und vielleicht kommt da ja noch irgendwann was. Und mir wird da auch so eine Dual-Cartridge würde mir dann wahrscheinlich auch reichen, ne? Wenn da das brauchbare Worms drauf ist. Naja, wobei ich sagen muss, ich hatte auch mit diesem hier tatsächlich Spaß, weil ich das auch nicht wusste.
Wir haben auch da vorher nicht drüber geredet. Ich glaube, ich habe dir nicht gesagt, dass ich sauer bin über dieses Spiel. Ja. Ja. Als nächstes würde ich vorschlagen, wir spielen Psycho Pinball, weil wir haben ja nämlich jetzt mit Worms eine Mega Drive-Version gespielt und Psycho Pinball ist auch für den Mega Drive. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, spielen wir das mal.
Sehr gute Idee, kenne ich überhaupt gar nicht. Codemasters nicht, Collection
aber,
1.
Aber Pinball ist, glaube ich, ganz, ganz nice. Und auf dem Titelbild von dem Spiel selber, also auf Mega Drive, da steht irgendwas mit 92 drauf. Also ich nehme mal eine gute Wertung mal bekommen. Deswegen hat mich das interessiert.
Cool. Ich habe ja letzte Woche mich in einem sehr, sehr ausgiebigen Monolog über Wizards of the Coast und Dungeons and Dragons unterhalten. Das will ich in diesem Podcast wiederholen. Nicht zur Gänze, sondern ich möchte nur ergänzen, dass es eine neue Policy jetzt bei Wizards of the Coast gibt. Die haben nämlich gesagt, ja okay, wir haben es eingesehen, wir können diese Lizenz, diese OGL 1.0a, können wir nicht updaten. Das funktioniert einfach nicht, weil das niemand unserer Fans will. Die haben irgendwie 15.000 Antworten bekommen auf ihre 1.2, auf ihren 1.2-Vorschlag. Und da war wohl nicht viel Positives bei. Und jetzt haben sie gesagt, okay, wir ändern einfach diese Lizenz nicht. Die ist jetzt mehr oder minder unänderbar. Und wir machen sogar so, wir gehen sogar so weit, dass wir einige Teile von unseren Produkten in eine
Creative Commons,
dankeschön, Lizenz überführen werden. So Sachen wie Zauberspruchnamen zum Beispiel. Mhm. Und das ist also ein relativ guter Ausgang. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich das alles überlegt haben, weil es kommt nämlich im März der Dungeons and Dragons Film raus, der einfach ein teurer Hollywood-Film ist. Und wenn der viel schlägt, dann verliert Wizards of the Coast bzw. Hasbro, die Oberfirma, wahrscheinlich ziemlich an Geld. Und das wollen sie nicht. Und deswegen gehen sie jetzt einfach den Weg des geringsten Widerstandes. Wäre jedenfalls denkbar. Hast du nichts von mitgekriegt, wa?
Nee, hat mich auch nicht groß interessiert.
Gut.
Aber ich freue mich, dass du dich da so drüber freust.
Ja, manchmal. Ich habe jedenfalls noch was anderes erlebt. Ich war nämlich eine kulinarische Stadtführung in der Hamburger Hafen City machen.
Okay.
Was sehr praktisch ist, weil meine Schwägerin die macht. Das heißt, ich bin da ein bisschen günstiger rangekommen, als sie eigentlich ist. Die kostet normalerweise 39 Euro. Ich habe sie ein bisschen günstiger gekriegt, wie gesagt.
In der Hafen City gibt es so Kaffeeröstereien, da gibt es Gewürzmuseum. Da geht man wahrscheinlich dann nicht vorbei, oder?
Kaffeeröstereien und Gewürzmuseum sind beide in der Speicherstadt.
Ach, stimmt.
Nicht in der Hafen City. Aber wir haben tatsächlich einen kurzen Abstecher gemacht in die Speicherstadt, um da was zu erfahren, aber nicht um da zu essen, sondern wir haben tatsächlich nur in der Hafen City gegessen. Es gab Fischbrötchen, es gab Tretlo. Es gab, ist egal, war alles lecker. Ach so, und wir waren natürlich bei dem Italiener, bei deinem ehemaligen Italiener.
Oh, anderen. Ja, den vermisse ich ein bisschen. Der damals, als ich noch keinen Pizzaofen hatte und dann einfach zweimal die Woche beim Italiener mir eine Pizza rausgeholt habe.
Ja.
Und der sogar so bekannt war, dass ich immer während der Wartezeit ein Glas Rotwein bekommen habe. Das war, ja. War eine gute Zeit.
Das ist schön. Ja, das war auch einfach sehr praktisch, da genau gegenüber zu wohnen.
Vor allem konnte man einfach ich konnte einfach irgendwie vom Balkon runter gucken oder aus dem Fenster runter gucken, ob da jetzt gerade viel los ist, ob es sich lohnt, jetzt runter zu gehen oder eben noch eine halbe Stunde zu warten.
Ja, genau. Das war sehr, sehr gut. Jedenfalls sind wir da auch lang gelaufen und die ganze Führung hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir waren 3 Stunden unterwegs und haben 5-mal was zu essen gekriegt. Das hat geendet in der Elbphilharmonie mit einem Franzbrötchen.
Mhm.
Und natürlich haben wir zwischendurch ein paar nette Geschichten gehört über Störtebeker zum Beispiel und über die Erfindung des Franzbrötchens und all solche Anekdoten, aber auch so ein bisschen was Historisches über die Orte, die wir gesehen haben. Kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Ja.
Wo wir gerade bei Wanderungen sind, ich habe noch einen kleinen Spaziergang gemacht, weil ich wohne ja so zentral. Ich bin einfach mal zur Binnenalster spaziert. Das war so eine 4-Stunden-Tour von 16 Kilometern. an der Kollau nämlich entlang. Die wird dann irgendwann zur...
Was ist denn die Kollau?
Die Kollau ist ein nördlicher Fluss von Hamburg. Und die wird dann irgendwann zur... Ich habe den anderen Namen vergessen. Jedenfalls trifft sie noch einen anderen Fluss. Fluss,
ne? Bach.
Bach. Bach, ja, Bach. Führt dann irgendwann in die Alster. Und das habe ich halt gemacht. Das war eine ziemlich anstrengende Wanderung. Das, ne? 16 Kilometer, das ist nicht mal eben gemacht. Vor allem sind wir zwischendurch ein bisschen schneller geworden.
Seid ihr von der Quelle losgelaufen? Ich sehe gerade, die Quelle entspringt den Schnellsten. Das ist ja jetzt nicht so weit.
Ich weiß nicht, ob es die Quelle war, aber wir sind bei uns zu Hause losgelaufen. Wir wohnen nicht weit von der Kollau entfernt, in Schnelsen. Von daher kann es ziemlich gut sein, ja.
Ja.
Nee, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die Quelle ist. Wahrscheinlich ist sie neben der Autobahn.
Wahrscheinlich ist sie in der Autobahn.
Wer weiß. Ja, das war jedenfalls eine sehr nette Wanderung und ich kann es einfach empfehlen, mehr zu Fuß zu gehen, weil ich plane ja einen USA-Urlaub im März und da wollen wir auch ganz viel wandern. Vor allen Dingen, weil es einfach gerade im Urlaub Orte gibt, wo die nur zu Fuß zu erreichen sind. Und wenn dann beispielsweise meine Kinder da nicht hin können, weil sie nicht gewohnt sind, länger als einen Kilometer zu wandern, ja, dann kann ich da auch nicht hin. Und das will ich halt nicht. Deswegen lasse ich meine Kinder immer brav mit wandern und mache auch nehme jede Wandergelegenheit wahr. Und die ist bei mir meistens sonntags der Fall. Das heißt, sonntags morgens wandere ich irgendwo los mit der ganzen Familie. Und dann kommen wir irgendwo an und dann
fahren wir. Ich gucke gerade auf die Karte, wenn ich das so richtig sehe, dann geht die tatsächlich so bei dir um eine Ecke los.
Ja, wunderbar. Dann gucke ich mir die Quelle tatsächlich doch mal genauer an.
Ja, wahrscheinlich wird man da nicht viel erkennen.
Da werde ich auch keine Wanderung hinmachen müssen, sondern ich kann einfach eben hinspringen.
Warte, du musst zwei Straßen überqueren, wenn ich das richtig sehe.
Okay. Ja, genau. Jedenfalls ist der Kollau-Wanderweg ist halt ein nicht unberühmter Weg, weil das halt ein relativ netter Weg ist. Der führt durchs Niendorfer Gehege. Deswegen war die Wanderung auch so lang. Der eigentliche Weg von uns in die City sind irgendwie 12 Kilometer. Aber ich du willst natürlich nicht Straße latschen.
Wie lange habe ich in Hamburg gewohnt?
Keine Ahnung.
Von 2011 bis 2019 mit der Unterbrechung in Toulouse.
Mhm.
Ich war nie im Niendorfer Gehege.
Das ist nett da. Da gibt's
ich weiß, es soll nett sein, aber ich war nie da.
Ja, dann...
Müsste ich eigentlich mal hin.
Ja. Kannst du mal hinwandern von Buxtehude aus, ist das bestimmt eine ganz nette Tour.
Ja, nee, das lasse ich mal lieber.
Ja, das war jedenfalls ganz nett und ich werde auch morgen wieder wandern. Und jetzt habe ich verraten, wann wir aufnehmen. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme heute, zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme morgen. Und freue mich darauf, weil Wandern einfach toll ist. Heute Morgen habe ich was anderes gemacht. Ich war nämlich laufen. Laufen habe ich gefühlt seit 4 Jahren nicht gemacht. Tatsächlich ist es, glaube ich, schon wirklich 2 Jahre her. Und zwar wegen meines Knies. Und dann war ich jetzt aber irgendwann im Herbst beim Orthopäden. Der hat gesagt, hier nimmst du mal Einlagen und diese Kniebandagen und dann versuchst du das nochmal. Und das habe ich heute gemacht und war beim Park Run.
Mhm.
Park Run ist eine Institution. Jeden Samstag um 9 Uhr kann man in sehr, sehr vielen Städten auf der Welt einfach 5 Kilometer laufen, da andere Leute treffen, die das von zu Hause, also bei sich zu Hause kennen und die dann halt kennenlernen, sich mit denen unterhalten und kann einfach eine nette Tour mit Begleitung quasi für kostenlos laufen. Ja, man muss sich da einfach anmelden und dann kann man da mitlaufen und dann hat man nach 25 Meilen beispielsweise hat man sich irgendwie das Recht erlaufen, ein T-Shirt kaufen zu dürfen. Also, ne, es gibt da so ein Belohnungssystem. Und da war ich jetzt halt zum ersten Mal dabei. Meine ganze Familie, ne, 2 Töchter, eine Frau. Angela läuft es tatsächlich sehr häufig. Das war jetzt, glaube ich, ihr 7. Lauf oder so. Und ich war eben zum ersten Mal da. Bin sehr froh, dass mein Knie das mitgemacht hat, aber ich war auch mega langsam, weil ich eben mein langsames Kind dabei hatte. Und das als Ausrede nutzen konnte. Ja, ist eine schöne Veranstaltung. Also Parkrun, es ist in Hamburg, ist es an der Außenalster. auf den Alsterwiesen. Und das ist ein sehr, sehr nettes Areal. Da läuft man halt eine Runde zweimal. Die ist also 2,5 Kilometer lang, die Runde. Schön. Also gefiel mir gut, werde ich auf jeden Fall wieder machen. Das bedeutet, ich werde diese Alsterrunde noch ein paar Mal laufen. Und auch wenn ich woanders bin, dann halt da die Parkruns einfach mitmachen.
Ich habe gerade geguckt, in Buxtehude gibt es das nicht und in Korea leider auch nicht.
Schade.
Da wäre ich ja, bin ich ja in Zukunft bald mal. Und da können wir da vielleicht, aber nee, gibt's da nicht.
Na gut.
Glaube ich. Oder ich habe es übersehen.
Kann sein. War jedenfalls gut.
Ja, das freut mich. Du warst langsam, hast du gesagt.
Ja, ich war langsam. Irgendwie 9,11 oder so. Ein Pace von 9,11 ist einfach sehr, sehr langsam. Andere Leute gehen schneller. Ein Gier hat mich überholt.
Das kommt ja aber auch nicht darauf an, Erster zu werden, sondern das kommt ja darauf an, Spaß zu haben.
Richtig. Und das war tatsächlich auch ziemlich großartig bei diesem Lauf. Ne? Als ich da mit meiner Tochter an der Hand dann ins Ziel lief, wurden wir von allen bejubelt, weil alle anderen natürlich im Ziel waren schon. Und auch zwischendurch sind wir halt überrundet worden.
Endlich dürfen wir abbauen.
Nee, wir waren gar nicht die Letzten. Da war noch einer dabei, der zum ersten Mal gelaufen ist und der war halt auch sehr langsam. Und der wurde dann natürlich noch mehr bejubelt, weil wir dann ja auch da waren und jubeln konnten.
Ja.
Und wir sind zwischendurch überholt worden und der Erste hat uns auch bejubelt. Das fand ich sehr lustig. Also es ist eine gute Launeveranstaltung. Ne? Da kannst du halt deine eigenen Rekorde so brechen. Du kriegst halt auch hinterher dann immer eine Aufstellung von deinen Rekorden und von deiner Zeit und so. Musst du dich quasi selber nicht drum kümmern. Ich habe es natürlich trotzdem getrackt.
Ja.
Ja, sehr gut. Parkrun.
Ja. Du hast ja Stadia Controller ja,
gehabt.
Dings. Ja. Das war ja dieser Service von Google, mit dem man Videospiele spielen kann, ohne eine Konsole zu besitzen, quasi. So ein Streaming-Service.
Ja, genau.
Das wurde ja eingestellt und jetzt hat dieser Controller aber Bluetooth-Support bekommen, habe ich gelesen. Das ist ja eigentlich ganz cool. Also der hatte schon immer einen Bluetooth-Chip da drin, der wurde aber nicht benutzt, der Bluetooth-Chip.
Ja. Jein, der wurde, glaube ich, für Authentifizierung benutzt.
Ja, aber also man konnte damit nicht den nicht an seinem PC anschließen oder also anderen Sachen anschließen.
Ja.
Und das haben sie jetzt freigeschaltet. Was ganz cool ist von Google. Mhm. Was aber echt schade ist, weil ich wollte mir eigentlich so einen Controller kaufen und die sind auf einmal irgendwie viermal so teuer geworden, seitdem sie das freigeschaltet haben.
Ja, ich habe das tatsächlich ausprobiert neulich, weil ich gedacht habe, nimmst du den halt als Controller am PC, weil der andere, der Xbox Controller, den ich noch habe, Xbox. Keine Ahnung, welche Modell das ist. Vierte Generation. Der läuft ja auch am Apple TV und dann kann ich da meinen PC hinstreamen und da meine PC-Spiele quasi über Steam, Big Library oder wie das Ding heißt, am großen Fernseher spielen, ohne dass der Rechner in der Nähe sein muss. Mhm. Und deswegen habe ich den Stadia Controller halt ins Arbeitszimmer, in meinen PC-Raum geholt, um da mit spielen zu können und habe dann diesen Bluetooth-Kram installiert und konnte da auch tatsächlich in manchen Spielen ein bisschen was mit steuern. Das Problem aber bei diesem Controller ist, der gibt offensichtlich andere Inputs, als die Spiele das erwarten. Das heißt, der gibt sich nicht, wie das manche Controller machen, einfach als Xbox 360 Controller aus, sondern der gibt irgendwelche anderen Inputs. Und in vielen Spielen, die ich jetzt getestet habe, zum Beispiel Red Dead Redemption oder Fallen Dingen Star Wars Spiel, konnte ich das nicht benutzen. Also der Controller wurde nicht erkannt. Und dann habe ich mich im Moment geärgert und dann habe ich ein Kabel dran getan, USB-C-Kabel gehört da rein. Mhm. Und damit lief es problemfrei. Und dann habe ich gedacht, ich sitze sowieso einen halben Meter von meinem Rechner entfernt, dann nehme ich einfach ein Kabel und lasse diese Bluetooth-Geschichte jetzt einfach sein. Weil ich keine Lust habe, da irgendwelche Input-Mapping-Tools zu installieren, um diesen Controller dann doch mit diesen Dingen zum Laufen zu kriegen, nur damit ich kabellos den Controller benutzen kann, wo ich das Kabel sowieso habe hier.
Ja.
Also ist schön, dass es theoretisch geht. Schade, dass es sich nicht als der Controller ausgibt, den ich gerne hätte. Vielleicht können andere das besser nutzen, weiß ich nicht.
Ja, also ich hatte überlegt, ob ich mir nochmal einen zulegen soll, einfach für meine Controller-Sammlung. Die ich auch hier an meiner Wand nach und nach aufbaue. Mal gucken. Also wenn ich irgendwie einen günstigen finde, irgendwie für einen 10er oder 15 Euro, dann würde ich einen nehmen. Mehr würde ich jetzt nicht dafür ausgeben wollen, glaube ich, für einen Controller von einem obsoleten System.
Dann kannst du dir auch einen Ouya-Controller besorgen, oder?
Hatte ja. Ouya würde ich mir auch gerne mal irgendwann mal besorgen. Aber die sind halt auch, dadurch, dass die so gefällt und rar sind, unter Sammlern, ich weiß nicht, ob die unter Sammlern beliebt sind, aber auch nicht so billig, wie man erwarten würde, dass sie sind.
Ja, verstehe ich.
Wir beide, oder jedenfalls ich, sind nicht mehr auf Twitter richtig unterwegs.
Das muss ich tatsächlich, vielleicht sollte ich an dieser Stelle mal ein Disclaimer machen. Ich bin tatsächlich auf Twitter überhaupt nicht mehr unterwegs, was ein bisschen schade ist, weil da ein großer Teil meiner Podcasts einfach Accounts hat, die ich jetzt auch einfach überhaupt nicht mehr angucke. Weil eine Tweetbot ist halt platt gemacht worden, da waren die alle drin gespeichert, jetzt könnte ich die in die Twitter-App reintun. Habe ich keine Lust zu. Und deswegen liegen diese Accounts jetzt ein bisschen brach. Ich plane dafür, Mastodon-Accounts zu machen, für die neueren Podcasts, jedenfalls die aktuell noch laufenden. Mhm. Und das da zu bespaßen, bin ich aber noch nicht zugekommen. Kommt irgendwann, mache ich auch für diesen Podcast noch. Also wenn ihr das gerne hättet, liebe Hörerinnen und Hörer, sagt mir doch mal Bescheid und tretet mir ein bisschen auf die Füße, dann mache ich das schneller. Wenn da keiner nachschreit, dann lasse ich das halt vielleicht
auch. Ich komme vorbei und trete dir auf die Füße.
Hättest du den gerne, willst du den mitbenutzen?
Weiß ich nicht.
Weil dann, ne, weil wenn du den mitbenutzen willst, klar, machen wir das.
Keine Ahnung. Also ich finde es ganz nett, aber ich weiß nicht, ob ich hier unbedingt mitbeiße. Ich komme ja noch nicht mal inzwischen hinterher. Also dadurch, hier als Space Karen so Twitter so ein bisschen unlustig gemacht habe, bin ich halt davon weggegangen. Mhm. Habe dann mit dem Mastodon-Client angefangen, konnte mich mit dem Standard-Client, der halt irgendwie Mastodon auch heißt, konnte mich mit dem nicht so anfreunden und habe dadurch meinen Social-Media-Aktivitäten ja doch relativ stark zurückgefahren. Mhm. Und das hat sich jetzt gerade letzte Woche geändert, weil eine App kam aufs iPhone Ivory von den Leuten, die vorher Tweetbot gemacht haben. Und die fühlt sich ganz gut an. Die fühlt sich tatsächlich für mich an, für mich mehr wie Twitter an, als das der Standard Mastodon Client sich anfühlte.
Ja.
Weil ich ja auch davor jahrelang Tweetbot benutzt habe, was ja so quasi die Vorlage für Ivory jetzt ist. Ist ja auch von den gleichen Leuten. Ich habe da, das kostet irgendwie jetzt, also es gibt eine Testphase, ein Abo dann für 18 Euro im Jahr und das ist es mir auf jeden Fall wert, da einen ordentlichen Client zu haben. Es gibt auch natürlich noch andere Clients, die kostenlos sind und also man muss da kein Geld für bezahlen, wenn man Mastodon benutzen möchte. Aber ich finde die Leute, die halt Tweetbot gemacht haben, ganz sympathisch und Ivory, ich finde den Client ganz, ganz nice. Und ich habe da mal die 18 Euro für das ein Jahr Abo mal reingeschmissen.
Ja. Richtig.
Und so ein Abo, also gerade so, wenn einer Firma, ist natürlich relativ doof eigentlich, wenn man seine komplette Firma irgendwann alle anderen Apps einstellt und dann so die einzige App, die man noch hat, auf dem Server, auf einem anderen Service berufen lässt und der dann eingestellt wird, beziehungsweise der so eingeschränkt wird, dass man ihn nicht mehr benutzen kann. Das ist natürlich doof für diese Firma. Und deswegen ist es eigentlich, glaube ich, auch ganz nett für die, dass die nochmal ein bisschen Support bekommen, um mal erst zu überlegen, ob das vielleicht ein richtiges Geschäftsmodell ist. Ja, die hatten vorher ja sowas wie ConvertBot und die hatten andere Bots noch, ne? Ja. Also andere Apps, die immer Bot hießen und hatten eigentlich ganz coole Sachen, die haben sie alle eingestellt irgendwie für Tweetbot. Mhm. Und Tweetbot geht jetzt nicht mehr.
Richtig, da haben sich natürlich diverse Leute auch geärgert. Die Leute übrigens, von denen du da immer sprichst, das sind Paul und Mark aus Texas, die halt Tabbots machen, diese Firma, die das halt...
Genau, sind halt nur zwei Leute, ne?
Ja, genau, ein Entwickler und ein Designer. So,
ne? Ja.
Das merkt man diesen Apps aber auch an, weil die wirken wie aus einem Guss. Also das Design spricht eine Sprache und die Funktionen passen halt auch alle zueinander. Diese jetzt hier, Ivory, sieht sehr aus wie Tweetbot und deswegen hat sie einige Funktionen noch nicht, die er auch gerne eingebaut hätte, also der Paul vor allem, bevor er sie veröffentlicht hat, aber die sind halt jetzt aus monetären Gründen gezwungen worden, quasi das Ding frühzeitig rauszuhauen, weil eben Tweetbot der Hahn zugedreht worden ist. Und das ist eine gemeine Geschichte gewesen. Und ich habe aber für Tweetbot sowieso jahrelang viel zu wenig bezahlt eigentlich. Und deswegen habe ich jetzt auch gedacht, komm, mach's einfach mal. Aber es gibt tatsächlich sehr viele gute andere Apps. Also eine App, die ich auch sehr empfehlen möchte hier, ist Ice Cubes. Die funktioniert, die ist auch eine iOS-App. Ich kenne nichts anderes.
Gibt's auch für den Mac?
Gibt's auch für den Mac tatsächlich, okay. Mhm. Und die ist einfach sehr hübsch und hat sehr, sehr coole Features und ist halt auch eine Mastodon-App, die sogar Open Source ist. Also von daher ist sie vielleicht noch besserer als die von Tapbots, aber auf jeden Fall wird es dadurch wieder.
Und läuft wahrscheinlich übrigens nicht auf deinem Mac, braucht ein M1-Chip.
Na gut, dann halt nicht. Ist eh kein Mac hier.
Genau, wollte ich nur mal so, also kann ich nur jemandem empfehlen. Wer jetzt quasi uns bei Twitter vermisst, der sollte mal bei Mastodon vorbeigucken.
Genau, das ist eine gute Idee und könnte auch uns da durchaus anschreiben, damit wir einen eigenen Account hier machen für diesen Podcast und für all meine anderen Podcasts. Ein paar davon erwähne ich gleich noch. Auch so.
Genau. Eine Sache, die ich jetzt bekommen habe oder die ich in irgendwie 3 Tagen bekommen werde, ist die erste Einspeisevergütung für meine PV-Anlage.
Die Einspeisevergütung für deine, das bedeutet, du hast ja eine Solaranlage, nennt man die ja im Volksmund, auf dem Dach, die dir Strom generiert und du hast davon welchen in das Buxtehuder Stadtnetz reingeschmissen und kriegst dafür jetzt Geld.
Genau, ich habe die Anlage seit dem 7. Also ich habe die irgendwie seit Mitte Februar und seit dem 17.02. darf ich ins Netz einspeisen, was ich dann auch mache. Und ich habe im quasi von Februar bis Ende Dezember habe ich 5.860 Kilowattstunden eingespeist ins Netz. Das ist quasi der Jahresverbrauch von einem Einfamilienhaus.
Oh, echt? Ungefähr. Krass.
Den habe ich also zusätzlich zu dem, was ich selber verbraucht habe, eingespeist.
Mhm, nicht schlecht.
Ist sogar wahrscheinlich sogar mehr als der Jahresverbrauch von meinem Familienhaus. Ich bekomme 6,73 Cent pro Kilowattstunde. Kann man kurz überlegen, was man so selber an Stromkosten hat, wenn man Strom bezieht.
Viel.
Es ist wahrscheinlich mehr als 6,73 Cent. Aber ich bekomme 6,73 Cent. Plus Umsatzsteuer, die ich auch ans Finanzamt abführe. Die überweisen mir jetzt 470 Euro knapp. Und das ist ganz nice.
Ja.
Finde ich.
Ja. Ne? Das stimmt. Das lohnt sich.
Ja. Diese 400, also ich bekomme 394,38 Euro plus Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer, wie gesagt, führe ich ab ans Finanzamt. Aber schon diese 394 Euro sind mehr, als ich bezahle für den Strom, den ich beziehe.
Du beziehst das wann Strom, wenn das Wetter schlecht ist oder wenn du gerade mehr brauchst?
Vor allen Dingen im Winter. Also ja, wenn das Wetter schlecht ist, ne? Und vor allen Dingen, wenn die Sonnenstrahlung nicht so hoch ist. Mhm. Im Sommer habe ich quasi keinen Stromverbrauch aus dem Netz. Außer wenn ich aus seltsamen Gründen mal nachts mein Auto laden muss. Mhm. Das kann vorkommen, wenn ich unterwegs war und am nächsten Tag wieder unterwegs sein muss. Und zwar beides mal lange Strecken. So dass ich zwischendurch das Auto laden muss. Ne? Wenn ich jetzt nur 10 Kilometer fahre, dann muss ich das Auto nicht laden.
Hast du das automatisiert, dass du das Auto anschließt und sagst, hier bitte lade nur dann und dann?
Ich habe das automatisiert, dass ich das Auto anschließe und der lädt nur mit Überschussstrom. Also nur Strom, nur mit Solarstrom. Mhm. Es sei denn, ich sage manuell, jetzt bitte laden. Ne? Also wenn ich dann Wagen anschließe und habe keinen Strom, der übrig ist, aber ich weiß, ich muss am nächsten Tag raus,
ja, klar.
Dann lade ich ihn natürlich über Nacht. Also am besten auch dort, dann wenn das Netz keine hohen Lastspitzen hat, ne? Weil hohe Lastspitzen sorgen dafür, dass Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke laufen. Mhm. Und wenn halt keine Lastspitzen, also wenn du halt außerhalb der Peakzeiten lädst, dann kann das mit dem entweder mit dem regenerativen Strom, der immer da ist, oder mit dem Atomstrom, der immer da ist, geladen werden. Ist auf jeden Fall besser, als wenn sie irgendwie noch ein zusätzliches Gaskraftwerk anheizen müssen.
Ja, das heißt aber, wenn du nicht explizit sagst, bitte lade mein Auto jetzt, bist du dir zu 100%ig sicher, dass dein Auto quasi mit freie Energie betrieben wird oder wie immer man die nennt.
Mit Strom, den ich normalerweise sonst einspeisen würde. Das heißt, ich rechne dann mit 6,73 Cent pro Kilowattstunde an Stromkosten.
Mhm. Okay, ja.
Das heißt, ich brauche ungefähr, ich fahre den Wagen mit ungefähr 12 Kilowattstunden, aber laut Liste fährt der 15, ne? 15 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Mhm. Das heißt, ich fahre 100 Kilometer für 1 Euro im Sommer. Ne? Wenn du jetzt einen Diesel hast, Der Verbrauch kann dann 6 Liter pro 100 Kilometer. Liter kostet 2 Euro, dann hast du 12 Euro pro 100 Kilometer. Also bezahle ich einen Faktor 12 weniger im Sommer.
Ja.
Im Winter muss ich den Strom selber natürlich kaufen, vor allen Dingen so zum Laden. Und dann bezahle ich irgendwie 6 Euro für 100 Kilometer. Das ist immer noch günstiger als Diesel.
Ja.
Und natürlich auch besser für die Umwelt. Und fürs Klima.
Ja.
Und fürs Gewissen. Nee, aber das wollte ich mal so berichten. Also das ist ganz cool. Also ich habe jetzt mehr Strom erzeugt und eingespeist, als ich selber vom Netz bezogen habe. Und ich habe auch mehr Geld bekommen, als ich bezahlt habe für den Strom, den ich vom Netz bezogen habe. Und da bin ich sehr glücklich drüber.
Also. Was ja aber auch bei der Startinvestition für dieses Unterfangen keine schlechte Ertragsleistung ist.
Genau, also die Anlage hat ja irgendwie gute 17.000 gekostet und sie wird sich wahrscheinlich nach 9 Jahren amortisiert haben, beziehungsweise mit den gestiegenen Stromkosten wahrscheinlich sogar früher.
Ja.
Das ist ganz cool, danach ist der Strom wirklich kostenlos.
Ist richtig. Ja, das ist schon ziemlich cool, das muss ich sagen.
Ja, genau, das wollte ich berichten. Und worüber ich noch berichten wollte, Podcast. Wir machen ja verschiedene Podcasts. Also wir machen ja hier den hier jetzt schon seit 2011. Mhm. Dann habe ich ja vor einiger Zeit den App Store Tagebuch Podcast angefangen, wo wir über App-Entwicklung sprechen. Also nicht wir, aber ich mit Nico und Chiat. Und ich habe eine neue Podcast-Idee. Und zwar die Idee ist es, ich suche mir 2 andere Holgers und dann machen wir einen Holger-Cast, das Ziel ist es halt, dass wir die Leute verwirren, dadurch, dass wir als alle immer mit Holger ansprechen.
Ja, sehr gut.
Eine Folge könnte zum Beispiel sein, da könnten wir so über Schweißdrüsen und Schweißprobleme reden und Deodoranten und dann also so einen Hygiene-Podcast machen, eine Folge. Das wäre eine Idee. Was hältst du davon, von dieser
Idee? Ich finde die Idee ganz fantastisch. Wie du darauf bloß gekommen bist, das schließt sich mir gerade überhaupt nicht. ja, nee, verstehe ich einfach gar nicht. Also es ist eine sehr gute Idee. Vielleicht solltest du einfach mal so eine Probefolge aufnehmen und die in Holgers Geheimschrank reinschmeißen.
Mhm. Ja, muss ich mal gucken, welche anderen Holgers ich noch dazu finden kann. Vielleicht finde ich die ja auf compendion.net in den Kommentaren, die Holgers, die mitmachen.
Ja, richtig. Okay, Aufklärung hier. Ich habe einen Podcast veröffentlicht, der heißt Werketreu James Cameron. Der ist zum Zeitpunkt der Aufnahme heute, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gestern, gerade die neueste Folge, Episode 30, online gegangen, wo wir immer noch den Film Aliens besprechen. Und da sind wir am Anfang ein bisschen eskaliert, weil da offensichtlich mehrere Holgers bei uns Kommentare geben. Und ich freue mich sehr über Kommentare. Und es ist einfach irrsinnig verwirrend, weil einer von denen bist du. Aber es gibt offenbar noch 2 andere. Und es ist einfach, einer von denen ist Maschinenbauer, das weiß ich. Und da haben wir gedacht, okay, ihr könntet einfach mal einen Podcast zusammen machen. Das wäre bestimmt eine super Idee. Ich würde ihn auf jeden Fall hören. Das ist so eine coole Sache.
Ja.
Genau, Werketreu James Cameron Podcast hier. Haben wir lange keine Folge mehr gehabt. Dachten wir, müssen wir einfach mal wieder machen. Wir planen das jetzt auch wieder regelmäßiger, weil ja jetzt der Alexander Hawks Master hier mehr Zeit hat. Also vor allen Dingen, weil er nicht irgendwo festangestellt irgendwann tagsüber arbeiten muss, kann er dann schlafen und dann können wir nachts aufnehmen, wie sonst auch immer. Gute Geschichte. Ich habe noch einen Podcast gemacht, nämlich schon in der letzten Woche habe ich gar nicht drüber gesprochen. Das ist gestern, heute, übermorgen die Folge 69 Utah, die letzte ihres Clans. Was ein unglaublich verratener Titel ist. Ich frage mich ja immer, wieso die deutschen Übersetzungen, also der heißt im Englischen The Vengeance Factor, das ist ein bisschen mehr verschleiert. Das ist im Grunde so eine Detektivgeschichte, wo du am Anfang gesagt bekommst, sie ist übrigens die Mörderin. Und ich finde, die Rätsel sollten halt, also da ist halt die Frage mehr so, warum macht sie das und wie? Und ich finde aber, die Frage sollte bei so Rätselgeschichten immer sein, wer ist eigentlich so Mörder? Und das ist halt, ja, in diesem Fall ist es nicht so. Die Folge fand ich aber tatsächlich trotzdem ziemlich gut, weil die einfach davon handelt, dass es mehrere komplett konträre Gemeinschaften von Personen gibt, von Spezies, die sich auseinandergelebt haben und dann aber wieder zusammenfinden, weil sie so unterschiedlich gar nicht sind, obwohl sie anfangs sehr unterschiedlich wirken. Aber es sind halt trotzdem alles irgendwie Familienmenschen und die nur überleben wollen und eigentlich das Beste für sich und alle ihre haben wollen. Und das gefällt mir an dieser Episode sehr gut. Also könnt ihr euch bei gestern, heute, übermorgen anhören. /69 ist das die Episode.
Ja. Ich habe noch zwei... Nee, das eine war ein Film, nicht zwei Serien. Ein Film gesehen, Jung-I, das ist ein...
Ach, ich dachte, da steht Dschungel und du hast dich verschrieben und du wolltest eigentlich jetzt hier von Ich bin ein Star, holt mich hier rausreden.
Nee, das ist eine koreanische Science-Fiction, eine koreanische Science-Fiction-Film. Ein koreanischer Science-Fiction-Film. Es geht darum, dass so eine postapokalyptische Welt... die Erde ist wegen Klima und so nur noch bedingt bewohnbar. Außerhalb der Atmosphäre wurden Raumstationen gebaut, die dann besiedelt wurden und drei dieser Raumstationen haben sich abgespalten und führen Krieg jetzt gegen die Erde und die anderen Raumstationen, irgendwie sowas. Ist nicht ganz so wichtig, aber das ist so die Hintergrundgeschichte. Die eigentliche Geschichte geht um so ein Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz Labor, wo eine Kampf-KI entwickelt werden soll, die auf dem Gehirn einer echten Kämpferin basiert. Und das Seltsame an dieser Geschichte ist, dass die Tochter dieser ehemaligen Kämpferin in diesem Labor eine führende wissenschaftliche Rolle hat. Sie ist nicht Leiterin, aber sie hat da so eine Head-Wissenschaft, aber halt eine wissenschaftliche führende Rolle. Mhm. Und die kämpft so ein bisschen mit dem Struggle, dass ihre Mutter halt da die KI ist und versucht, ja, die soll dann abgeschaltet werden und ist eine interessante Geschichte, was da passiert. Kann man sich mal angucken, wenn man gerade mal irgendwie 1,5 Stunden Zeit hat und nichts Besseres zu finden, zu gucken findet. Eine Serie habe ich noch geguckt, ebenfalls auf Netflix, Treason. Das war eigentlich ganz cool. Das ist so eine kurze Serie mit, keine Ahnung, 5 Episoden oder so. Wo es um einen MI6-Agenten gibt, also britischer Geheimdienst, der befördert wird, also das war der Deputy-Chef vom MI6 und der wird dann auf einmal der Chef und hat so ein bisschen das Problem, dass er mit einer russischen Spionin früher im Krieg zusammen war und diese Vergangenheit holt ihn so ein bisschen auf, weil sie ihm wohl einigermaßen immer so Tipps gegeben hat, was ihn dazu gebracht hat, an diese Position als Deputy zu kommen. Und sie natürlich jetzt, also sie erwartet jetzt Gegenleistung dafür, seitdem er dann Chef ist. Mhm. Und es wird dann vermutet, dass er ein russischer Doppelagent ist und so. Und es ist ganz, ganz interessant, wie sie das Ganze aufklärt. Also das haben wir tatsächlich an einem Tag weggeguckt, an einem Abend. Ja, es sind 5 Episoden, alle so 45 Minuten lang, noch nicht mal. Die erste ist 45, die anderen sind alle ein bisschen kürzer.
Okay.
Also kann man super gut weggucken, wenn man so 3 Stunden Zeit hat.
Ich finde ja tatsächlich auch so Spionage-Geschichten und da die Vergangenheit aufzurühren und so, finde ich auch immer ganz gut. Von daher reizt mich das tatsächlich.
Ja. Ja, also ich fand das ganz gut. Ist jetzt, keine Ahnung, ist jetzt kein James Bond Qualität, ne? Aber ist trotzdem ganz cool.
Okay.
Also hat mir sehr gut gefallen und also gerade, dass ich das so in einem Stück weggeguckt habe, zeigt ja eigentlich schon, dass es mir gefallen hat.
Ja. Ich habe noch einen Film gesehen, nämlich Küss den Frosch. Das ist ein Disney-Film von 2009. Wo Tiana eine Prinzessin ist, die erste dunkelhäutige Prinzessin damals, hat für Aufruhr gesorgt. Der Film lässt es durchscheinen bei so, also der spielt irgendwie in New Orleans und Umgebung und gefiel mir tatsächlich sehr gut. Und der Spiel spricht natürlich auch diese ganze New Orleans, ich sag mal Klischees, damit spielt er halt, ne? Also dass da irgendwie ständig Jazzmusik gemacht wird und dass die Leute am liebsten Restaurants aufmachen würden und so und gute Küche und all solche Dinge, kommt da drin vor, fand ich nirgendwann störend, der Film gefiel mir deswegen ganz gut, weil der einfach in vielen Punkten sehr nett überrascht. Und das kann ich natürlich nicht verraten, weil es ist ein Spoiler, wenn man diesen Film noch gucken will. Aber es waren einige sehr schöne Überraschungen drin. Ich wusste über den Film vorher wenig. Küsst den Frosch, ja gut, es wird irgendwie ein Frosch schon vorkommen. So, und
Froschkönig.
Nee, die Froschkönig-Geschichte kennt man ja. Aber es ist doch ein sehr, sehr frei adaptiertes Märchen. Und das gefiel mir insgesamt einfach sehr, sehr gut. Schöner Film, 2009, Zeichentrick von Disney.
Es basiert auf dem Kinderbuch Froschprinzessin, das wiederum durch das Märchen der Froschkönig inspiriert ist.
Okay.
Also basiert nicht auf dem Froschkönig.
Na gut.
John Goodman macht da mit. Big John Daddy. Elie LaBeouf.
Kann sein.
Oprah Winfrey.
Ja klar, berühmte Stimmen im Original. Ich habe ihn auf Deutsch gesehen, weil das natürlich Vorbereitung ist für unsere USA-Reise, wo wir in Disney World landen werden.
Mhm.
Und da müssen wir noch ein paar Filme gucken bis dahin tatsächlich. Also von daher. Ja,
das ist hier der, ich sehe gerade, das ist der 59. abendfüllende Zeichentrickfilm von Disney. Wie viel habt ihr jetzt schon geguckt?
Ja, ich glaube insgesamt so 10, 12 vielleicht.
Dann habt ihr echt noch einiges vor euch.
Naja, wir werden auf keinen Fall alle gucken, aber wir gucken so die wichtigsten. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob man Dornröschen und Cinderella und Pinocchio und so, ob man die alle noch gesehen haben muss oder ob wir uns lieber die aktuelleren Geschichten angucken, sowas wie Coco oder vielleicht
ja, Coco ist super.
Lilo und Stitch oder, also wir kennen halt noch ein paar nicht. Und Coco wurde mir schon mehrfach empfohlen und mein Kind möchte das gerne, er wollte andere erstmal zuerst gucken. So, und deswegen haben wir jetzt kurz den Frosch gesehen, weil da eben so eine Prinzessin drin vorkommt und Prinzessinnen einfach mega cool sind. Finde ich übrigens auch, weil die alle total tolle Haare haben, aber gut, das ist ein anderes Thema. Also von daher machen wir Schluss.
Ich müsste Oliver und Co. nochmal wieder gucken.
Den habe ich damals im Kino gesehen. Wann kam der raus?
Den, 88, den habe ich damals auch, glaube ich, im Kino gesehen.
Das heißt, ich war mit 5 schon im Kino, krass.
Und ich wusste gar nicht, also ich lese gar nicht, der basiert auf Oliver Twist. Also ich habe keine Erinnerung an diesen Film, außer dass das irgendwie mit Hunden ist und einer Katze.
Ja. Na gut, wir machen Feierabend diese Woche. In diesem Podcast natürlich, denn wir sehen uns theoretisch morgen am Montagabend wieder, wenn es gut geht, beim Borderlands-Stream natürlich.
Genau.
Kommt uns alle besuchen, das macht Spaß.
Jo.
Ihr könnt uns da anquatschen dann. Und dann quatschen wir zurück.
Und dann schießen wir auf Borderlands-Wesen.
Genau, so macht man das.
Bis dann.
Ciao. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
Dirty Minutes Left.